Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Bayern Design klang mit der Gründung vor fast 40 Jahren vielleicht noch etwas provinziell. Inzwischen aber gibt es eine große Anzahl von Designstudios und global aktiven, produzierenden Firmen in beachtlichen Designabteilungen im südlichsten unserer Bundesländer. Die Bedeutung von Bayern Design hat nicht zuletzt auch aufgrund der jährlich stattfindenden Munich Creative Business Week enorm zugenommen. In unserem Podcast haben wir schon mehrfach zu den Themen dieses größten deutschen Design-Events gesprochen. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Nadine Vicentini ist seit 2021 Geschäftsführerin und Impulsgeberin von Bayern Design. Sie prägt eine offene Stimmung und Haltung als Designmanagerin, Teamleiterin und Verhandlerin. Mit einer ganz besonderen Empathie und Offenheit hat sie Bayern Design eine klare Ausrichtung und eine inspirierende Atmosphäre verliehen, die auch die Munich Creative Business Week, kurz MCBW, als Plattform des Dialogs und der Zusammenarbeit prägt. Mit Nadine Vicentini spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute haben wir hier Nadine Vicentini, nicht im Studio, aber remote, ein Gast, den ich schon immer gerne mal interviewen wollte.
Dankeschön.
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Themen, weil es gibt einmal die Institution, für die du stehst. Es gibt im Grunde auch Publizistik, das ganze Netzwerken, das ihr macht. Also wie ist es entstanden dort und wer bist du?
Ja, viele Themen, da hast du recht. Hallo Georg, auf jeden Fall erst nochmal. Schön, dass ich bei dir sein darf, bei euch da.
Ja, also wie gesagt, ich hätte es schon länger mal gehabt, weil du eben so vieles darstellst oder so eine Frau an einer wirklich bedeutenden Knotenstellung da eigentlich bist, zwischen Wirtschaft, der Stadt, der Designszene und so weiter. Da werden wir ja an verschiedenen Punkten noch drauf kommen. Ich würde einfach ganz simpel mal mit dem Begriff der Designförderung anfangen. War ganz trocken, naja, glaube ich, etwas lustiger, aber das. Und zwar, was verstehst du oder was versteht ihr denn unter Designförderung?
Okay, da hast du mit dem großen Thema gleich angefangen. Das Thema Designförderung ist wahrscheinlich genauso komplex wie das Thema Design für sich. Wenn ich es versuche, mal so ganz einfach runterzubrechen, würde ich sagen, dem Thema Design auf der einen Seite eine Sichtbarkeit, eine Plattform zu geben und auf der anderen Seite verschiedene AkteurInnen zusammenzubringen, damit das Thema Design bestenfalls seine volle Wirkung entfalten kann. Und ich würde sagen, das Thema Designförderung ist natürlich auf der einen Seite ganz klar für die Designschaffenden, also das ist für die Designbranche. Aber, und wenn ich so auch an unsere Arbeit denke, geht es vor allem darum, andere zu befähigen, sich mit dem Thema Design stärker auseinanderzusetzen und dadurch selber wiederum zu wachsen. Hm. Also du siehst, das ist ein relativ komplexes Thema, vielschichtig.
Das ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Ich meine, da muss man auch fragen, wie das abgegrenzt wird. Engagiert ihr euch auch in der Startup-Finanzierung oder engagiert ihr euch eben auch in längerfristigen Förderungen von Studios, die eben ganz besondere Leistungen erbringen?
Also ich glaube, jetzt muss ich dann doch so ein Stückchen weit konkreter schon gleich über uns sprechen, über Bayern Design, weil ich glaube, da gibt es natürlich die vielfältigsten Modelle, wie Designförderung passieren kann. Wir als Design Förderinstitutionen machen auf der einen Seite über unsere ganzen Veranstaltungen, über unsere Programme Befähigung für die verschiedenen AkteurInnen. Und dann gibt es noch vom Freistaat Bayern auch ein Designförderprogramm, wo sich Akteure aus der Designbranche im Endeffekt mit Designideen, mit konkreten Vorschlägen bewerben können für eine budgetäre Förderung. Also das ist ganz unterschiedlichst. Und wir selber werden ja vom Bayerischen Wirtschaftsministerium institutionell gefördert und das schon jetzt seit wirklich vielen Jahren, seit die GmbH gibt, seit 2001. Hm. Und haben tatsächlich auch so den Auftrag, die Unternehmen immer mehr zu befähigen, das Designthema zu verstehen.
Verstehen Sie es besser?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, dadurch, dass es uns immer noch gibt und auch in Zukunft geben wird, würde ich sagen, da ist noch sehr viel Potenzial da, das besser zu verstehen. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele, die das auch wirklich schon innerlich so verankert haben und sagen, ja, klar, Design ist so eine wichtige Komponente in unserer Strategie, in der Art und Weise, wie wir agieren. Es ist gar nicht mehr wegzudenken. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, gibt es schon noch sehr viel zu tun.
Es ist ja, also Bayern ist ja ein Flächenland, allerdings mit mehreren, also industriellen Zentren. Mhm. Das ist jetzt ein polyzentrisches Land, allerdings auch mit sehr ländlichen Gegenden, teilweise eben auch wirklich so ein bisschen abgelegenen Gegenden. Also wie geht ihr denn mit dieser sehr, also das ist schon eine besondere Situation, mit dieser besonderen Situation dieses dieser vielen kleinen, größeren, mittleren Zentren um?
Mhm. Also auch das ist natürlich für uns eine Herausforderung, wie du sagst. Ne, das ist natürlich immer, weil da ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch aufeinandertreffen, schon ein Thema, was man im Laufe des Jahres, wenn wir so an unser Programm denken, versuchen irgendwie abzudecken. Grundsätzlich haben wir den großen Luxus, dass wir zwei Standorte haben. Also wir sind einmal in München und in Nürnberg. Das hilft uns schon mal, dass wir sagen, da können wir auch nochmal einen anderen Radius agierend abdecken. Und dann arbeiten wir, um nur ein Beispiel mal herauszugreifen, mit allen IHKen in Bayern zusammen. Und die haben dann natürlich auch wiederum Netzwerke, die jeweils für die Regionen relevant sind und das gibt uns dann natürlich ein großes Spielfeld. Aber es ist natürlich schon fürs Team, für uns eine Herausforderung, auch immer wieder die Netzwerke dort zu finden oder mit denen in Austausch zu gehen. Und ich glaube aber, dass aufgrund der Zeit, wie lange wir das jetzt schon machen, wir da schon ganz gut unterwegs sind.
Du hast jetzt die Industrie- und Handelskammern angesprochen oder die Struktur sozusagen, also Basisstruktur, die wahrscheinlich schon in den Gründungsurkunden auch festgelegt war, dass es so gemacht werden sollte.
Genau, richtig.
Nun wird mittlerweile immer mehr auch über die Handwerksseite diskutiert, also welche Rolle die im Design oder an der Schnittstelle zum Design spielen sollen. Es wären die Handwerkskammern. Habt ihr mit denen auch zu tun oder? Wie steht ihr zu denen?
Ja, also jetzt ganz konkret mit den Handwerkskammern. Wir sitzen jetzt zum Beispiel gerade an einem Projekt für die IHM, also die Internationale Handwerksmesse Anfang März, wo wir ganz konkret mal versuchen aufzuzeigen, wie das Zusammenspiel von Design und Handwerk ist. Also ja, wir versuchen da schon immer ganz unterschiedlichst die Themen zu bespielen und aufzugreifen. Das macht es auf der einen Seite sehr spannend, ne, weil du dich kontinuierlich eigentlich immer mit einem anderen Schwerpunkt beschäftigst. Aber ja, macht es auch sehr breit wiederum.
Wenn wir jetzt mal, also wir haben jetzt ein bisschen über die Struktur, die Einbettung von Bayern Design seit 2001 eben in diesen damals ja auch schon existierenden Designkontext, aber eben als zentrale Organisation an zwei zentralen Standorten gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind eigentlich die Themenfelder? Also mit was beschäftigt ihr euch? Also dass ihr euch mit Design beschäftigt, haben die Hörerinnen wohl verstanden. Aber was sind so die Themen, wo du sagst, also das sind die wichtigen Themen jetzt?
Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, weil du auch gerade die Struktur noch mal erwähnt hast. Wir wurden ja bereits 1987 gegründet. Also nächstes Jahr ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Es sind wir 40 Jahre tatsächlich schon mit dem Thema im weitesten Sinne unterwegs. Und was wir versuchen, ist, dass wir immer wieder unterschiedliche gesellschaftliche Themen mit dem Design verknüpfen. Also das kann mal das Thema neue Materialien sein, das kann das Thema Inklusion, Partizipation sein, das kann das Thema Design Management sein, also wie sind Managementstrukturen in Unternehmen, beziehungsweise welche Rolle spielt da das Design? Weil wir schon auch glauben, dass gerade, also auf der einen Seite hatte das Design ja immer dieses Verbindende, also es steht ja nie für sich alleine, sondern ist immer im Kontext mit einer anderen Disziplin oder mit einem anderen Thema. Und in dem Moment, wo wir Themen aufgreifen, die vielleicht für unsere Zielgruppen viel präsenter, viel relevanter sind, wird vielleicht auch dieses Design-Thema greifbarer und bleibt nicht so abstrakt. Verstehst du, was ich meine mit diesen...
Ich verstehe es absolut. Ich meine, das ist, da für mich ergibt sich direkt eine zweite Frage da im Anschluss. Das sind ja jetzt also objekthafte Design-Themen, also Material, Gegenstände, wie auch immer, die man in die Hand nehmen kann oder die irgendwie im industriellen Kontext eine Rolle spielen. Aber in den letzten Jahren ist ja das ganze Thema des Social Design einerseits wichtig geworden, der Sustainability Goals ist wichtig geworden, die Frage der Partizipation ist wichtig geworden oder auch Reallabore. Seid ihr da auch aktiv in dem Bereich sozusagen dieses erweiterten Designbegriffs oder steht ihr echt zunächst mal als Förderer von Industrieprodukten?
Georg, da sprichst du genau absolut das Wichtige an, was wir versuchen auch zu vermitteln, dass es eben so breit ist. Es gibt ja diesen schönen Dreiklang mit den Artefakten, den Soziofakten und den Mentefakten. Ne? Das klingt so total abstrakt. Also alles das, was man angreifen kann, in die Hand nehmen kann, Produkte, was im Raum passiert, diese Beziehungen, diese Interaktionen, viel Digitales natürlich auch. Und dann gern, und da wird es wirklich herausfordernd oft für unsere Zielgruppen, diese Mentefakte, also wenn wir von Ideen, Visionen, Werte sprechen. Und da höre ich dann natürlich schon auch gerne mal von meinem Gegenüber, oh, dann ist ja alles Design, wie kann ich das dann nur noch abgrenzen? Nee, also.
Ja, gut, das hören wir alle. Also, genau. Aber ich glaube, damit müssen wir eben als Design-Community irgendwie leben, dass es sich sehr langsam, jetzt auch das World Design Capital und so weiter, das sind ja alles, im Grunde sind das ja alles Schritte in eine Richtung, die sozusagen Design als Selbstverständlichkeit eben in den Entwicklungsprozessen etabliert. Das ist ja auch schon eine wichtige Herausforderung, also die ich auch ganz gerne mal kurz diskutieren würde. Wo seid ihr denn, oder wo hast du das Gefühl, du hast so richtig so boah, das ist jetzt echt schwierig, weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Du kriegst alles hin, klar, aber irgendwie, selbst für dich muss es doch Herausforderungen geben.
Ja, absolut. Also es ist schon genau das, was du auch gerade angesprochen hast, dass wir uns da auch auf anderen Ebenen in unserer Community immer wieder erklären müssen. Ne? Also man fragt sich ja schon, du hattest auch gefragt, und haben es die Unternehmen schon verstanden? Ja. Also Bayern Design nächstes Jahr 40 Jahre. Ne? Wir sind kontinuierlich immer jetzt ganz einfach runtergebrochen am Erklären, was kann das Design, was ist das Design, und versuchen, die Akteure zusammenzubringen. Und ich merke schon auch in den Diskussionen mit Kolleginnen aus ganz unterschiedlichsten anderen Verbänden oder Institutionen, dass wir einfach immer wieder gerne über diesen Standardsatz sprechen. Ach ja, das sind die schönen Dinge des Lebens, mit denen ihr euch beschäftigt. Also tatsächlich immer wieder aufzuzeigen, wie breit der Designbegriff ist und vor allem einfach auch, wie er wirkt, ne? Also welchen Einfluss er hat. Und ich glaube, da ist halt natürlich auch die große Herausforderung, wie messe ich denn das Design, die Wirkung von Design? Das ist natürlich in der Technologie viel angenehmer, viel einfacher. Ich glaube auch, und du hattest WDC erwähnt, also World Design Capital, es geht uns allen ja auch immer um eine Sichtbarkeit. Also da kämpfen wir, glaube ich, auch immer ganz stark. Was sagtest du noch in deiner Frage? Ja, womit ich vielleicht auch am meisten kämpfe? Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass nicht nur der Ingenieur unsere Welt rettet, sondern in Zusammenarbeit mit dem Gestalter. Also ich glaube da, und ich kann das schon auch verstehen, wie unsere Zeiten gerade sind. Wir sind einfach auch ganz schön herausfordernd, dass wir den Gestaltenden ein bisschen mehr zutrauen und sie mehr an den Tisch holen.
Unbedingt, ja.
Um, ja, da mitzuwirken an all diesen Fragestellungen, die uns gerade umtreiben.
Das ist ja auch so, man kann ja auch sagen, die Designer haben mehr zur Verschmutzung beigetragen, als sie jemals zur letztlich Verbesserung oder Säuberung, Reinigung der Welt beitragen können. Das ist mit Sicherheit auch so.
Ja,
wenn man allein das Packungsthema betrachtet, ist ja alles gestaltet. Auf der anderen Seite gibt es überhaupt keinen Grund zu unterschlagen, würde ich fast an der Stelle sagen, welche enorme Rolle Design oder designartige Prozesse eben auch in der Verbesserung von Interaktion und Kommunikation spielen.
Absolut.
Und das muss man eigentlich immer gegeneinander halten. Also weil dieses pauschale Argument, das ist in der Tat so ein Totschlagargument.
Da fand ich weit mit. Ja, und ich denke eben auch, das, was wir hier alle so machen, jeder in seinem Wirkkreis, das machen wir ja nicht nur, weil wir es irgendwie ein nettes Thema finden, sondern weil wir ja wirklich ganz stark davon überzeugt sind, dass das Thema Design im weitesten Sinne wirklich einen Mehrwert liefern kann, einen Impact liefern kann. Und ja, trotz der Herausforderung, wie du sie angesprochen hast, immer weiter dranbleiben.
Gut, jetzt würde ich ganz gern nochmal bevor wir nochmal zu dir als Person auch kommen, dass es mir auch sehr wichtig ist, nochmal auf das ganz aktuelle Jahr 2026, das Jahresmotto, die Ideen, die damit verbunden sind, eben eingehen, um da nochmal so ein Gefühl zu bekommen von dem, was ihr gerade macht. Ne?
Du meinst jetzt die Munich Creative Business Week, oder?
Genau.
Richtig, ja. Das ist ja so eigentlich unser Leuchtturmprojekt, unser größtes Projekt. Das ist das, was uns wirklich immer ein Jahr komplett beschäftigt. Hat auch in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, oder so klein ist es nicht, 15 Jahre. Und wir haben uns ja jetzt vor allem auch in den letzten Jahren sehr stark mit einer inhaltlichen Ausrichtung beschäftigt. Also dass wir gesagt haben, wir möchten jedes Jahr ein Jahresmotto entwickeln, was auch den PartnerInnen die Möglichkeit gibt, nochmal in so einen anderen Kontext zu setzen, so einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Und in diesem Jahr wird es Playground of Possibilities sein. Da geht es uns darum, dass wir das Gefühl haben, neben all der Schwere und neben all den Herausforderungen und neben all der ja manchmal absurden Komplexität, wo man nicht weiß, wann anfangen und wo anfangen, so was Neues entsteht. So eine neue Lust am Gestalten, dass man sagt, man geht ganz bewusst in diese Dissonanz hinein und raus aus diesem Abwarten und vielleicht auch Jammern wirklich hin zu, okay, hier sind ein Haufen Probleme, gar keine Frage, aber lasst uns das angehen. Das steckt so ein Stückchen weit ganz grob hinter diesem Playground of Possibilities.
Denn das Spielen ist ja auch schon in der klassischen Bildungstheorie, also John Dewey oder andere, sozusagen der Schlüssel eben auch zum Erkennen und zum Lernen, zum sozialen Lernen insbesondere. Von daher finde ich, das ist ein sehr gutes Thema, weil Spielen oder Miteinander spielen eben auch die Menschen dazu bringt, aufeinander zu achten. Das ist ja regelbasiert miteinander umzugehen.
Ja.
Wenn man momentan ja eine Situation, in der halt irgendwelche Irren alle Regeln einreißen und da ist dann eben die Regel, wie zum Beispiel die Regel, wie man beim Basketball spielt oder wie man eben einen Schneemann baut, das ist sehr, sehr wichtig. Also von daher, glaube ich, habt ihr einen guten Punkt gemacht.
Ja, danke dir. Also dieses Spielen ist ja so ein Baustein auch von anderen Prinzipien, die wir da versucht haben, in dem Jahresmotto auch nochmal abzuleiten. Da geht es auf der einen Seite auch um das Zutrauen, ne? Dass man sich auch bewusst all der Möglichkeiten dazu entscheidet, nein, ich gebe mir den Mut und gebe mir auch die Chance, tatsächlich am Gestaltungsprozess mitzuwirken. Das Zweite, was du angesprochen hattest schon, ist das Spiel, ne? Also wirklich Dinge auszuprobieren. Auch wenn man weiß, naja, es ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung sich das eigentlich entwickelt. Vielleicht dann auch im Kleinen erstmal was Neues zu erfinden. Du hattest auch Spielregeln erwähnt, ne? Die wir, glaube ich, alle auch dringend brauchen, um in diesem Spielfeld wieder auf Augenhöhe begegnen zu können. Und vielleicht auch der Vollständigkeit halber die anderen breiten Prinzipien auch wirklich ins Machen zu kommen. Ne? Also tatsächlich aktiv zu werden. Das ist ja auch gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in unserer Zeit eher ein Abwarten, ein vielleicht immer der Drang nach der perfekten Lösung, was mich dazu ja eher verleitet, noch mal eine Schleife zu drehen, bevor ich einfach mal irgendwas tatsächlich starte. Und dann auch dieses verantwortungsvolle Handeln, also tatsächlich auch Dinge zu entwickeln mit einer Sinnhaftigkeit, mit einer Vision. Ich bin der Meinung, dass wir auch viel mehr Utopien brauchen, also diese positiven Zukunftsbilder. Wir sind alle, weil es natürlich extremst naheliegend ist, sehr, sehr gut darin, alles uns auszumalen, was Schlechtes passieren könnte. Ja, und klar. Wir haben so ein bisschen, glaube ich, verlernt, diese guten Möglichkeiten, das, was tatsächlich ja auch im Positiven sich entwickeln könnte, zu antizipieren. Und ich glaube, da ist noch eine ganz große Chance für uns da.
Ja, ich meine, da ist vor allem die Chance, also so in der Stelle, an der du hast vorhin Zutrauen und Vertrauen gesagt, also dieses Thema Zutrauen ist ja auch etwas, Vertrauen nach vorne zu tragen oder jemandem entgegenzubringen. Ich traue mir etwas zu, aber ich traue dir auch etwas zu. Und wenn wir uns nichts zutrauen, da passiert auch nichts.
Genau.
Sondern da sind wir Opfer und irgendwie Spielbälle. Und wenn wir uns was zutrauen oder uns gegenseitig vertrauen, passiert was, wie zum Beispiel jetzt das Gespräch. Und ich glaube, dass der entscheidende Punkt bei diesem Playground of Possibilities eben auch darin liegt, dass man mit dem Spiel normalerweise nicht unbedingt die Possibilities zunächst verbindet, obwohl sie immer drinstecken. Also in jedem Spiel stecken viele Möglichkeiten, wie das verlaufen kann. Aber ich würde diesen zweiten Punkt, der wahrscheinlich gar nicht so stark wahrgenommen wird in der Kommunikation wie der erste Punkt, nämlich Playground, den zweiten Punkt sehr stark machen und sagen, was sind denn eigentlich Möglichkeiten? Und wieso haben die mit Spielen und mit Experimentieren und mit Ausprobieren zu tun. Und da wird es nämlich, also jetzt in meinen Augen, sagen wir so, spannend, wenn ich sage, um zu diesen Möglichkeiten zu kommen, ist Spielen eine und zwar nicht die geringste oder nicht die schlechteste Möglichkeit. Und dadurch wird es wirklich verbunden. Das ist dann nicht Playground/Possibilities, sondern es ist wirklich der Playground of Possibilities oder umgekehrt auch. Ne?
Ja, und ich finde auch bei dem Spiel noch eine ganz schöne Komponente, dass du in der Regel ja auch immer ein Gegenüber hast. Ne? Also du spielst eigentlich bestenfalls immer mit jemandem, woraus sich dann wieder was entstehen kann. Und ich finde auch beim Spielen sind ja besonders diese Momente haben ja vielleicht eine Art Magie, wenn sowas Unvorhergesehenes passiert. Ne? Also weil man sich ja auf etwas einlässt, weil man vielleicht auch Freude dabei empfindet. Also ich finde, das ist ja kann ja auch beim Spielen diese mal zu lachen oder aus etwas, was nicht klappt, trotzdem wieder positiv weiterzugehen. Ich finde, da steckt ja eine unglaubliche wichtige Energie für uns alle drin. Ich weiß, dass das Spielen, das kann natürlich auch so wirken, als wäre da keine Ernsthaftigkeit dahinter. Ne? Also jetzt spielen wir mal so ein bisschen, aber das glaube ich gar nicht. Weil ich denke schon, dass durch das Spielen und diese Offenheit und dieses Emotionale, was dahinter steckt und vielleicht auch natürlich das Chaotische ein Stück weit, trotzdem Struktur und trotzdem auch ja, eine Richtung entstehen kann. Also
wenn man dieses Thema des Spielens oder überhaupt irgendwie des, der positiven Betrachtung, da kommen wir, landen wir ja direkt bei dir auch, also weil du als Person ja dafür bekannt bist, dass du Leute integrierst und mitnimmst und eben auch in der Lage bist, ganz unterschiedliche Positionen zu verbinden. Deshalb ist natürlich die Frage, wo kommt denn das her? Also, das heißt, irgendwie, es gibt ja eine persönliche Dimension. Du bist ja nicht einfach irgendeine Maschine, die jetzt irgendwie diesen Apparat da leitet, sondern du hast, trägst ja auch Kulturen in dir. Mhm. Und bist eben auch in der Lage, Perspektiven zu wechseln. Also, was, wenn ich mal fragen darf, was steckt denn dahinter? Was ist denn hinter der Nadine, die wir alle kennen aus der Designwelt? Was ist das für eine Person?
Also ich glaube, was mich schon sehr geprägt hat, ist einfach die Tatsache, dass ich mit zwei Kulturen groß geworden bin, beziehungsweise zwei Kulturen in mir trage. Ich bin halb Deutsche, halb Italienerin. Und das war und ist natürlich immer wieder auch so ein Balance-Spiel gewesen, weil viele Dinge einfach sich ganz unterschiedlich gestalten in der italienischen Kultur oder in der deutschen Kultur. Und so war, glaube ich, auch oftmals so ein Interpretieren auf einer tieferen Ebene wichtig. Ne? Warum ist denn das jetzt gerade so? Also Beispiel, wenn man in Italien spricht, diskutiert, also auf der einen Seite, du siehst es schon, wenn wir hier miteinander sprechen, spielen die Hände eine große Rolle, das ist eher immer lauter, das klingt vielleicht für den einen oder anderen auch mal gerne nach einem Streit, ist aber überhaupt nicht so. Oder wenn ich dann vielleicht aus einer italienischen Perspektive im deutschen Kontext so eine Diskussion höre, ist es vielleicht eher sehr ruhig verhalten und kann dann vielleicht auch wieder ganz anders interpretiert werden. Und ich glaube, das war für mich schon immer wieder ein Reinhorchen, Schauen, was meint die eine oder andere Kultur. Und für mich persönlich ist es natürlich auch immer so ein, was bin ich denn dann eigentlich? Ja, also im italienischen Kontext war ich immer ganz klar die Deutsche und andersrum genauso. Und ich habe in keine Schublade gepasst und da bin ich aber auch tatsächlich sehr froh drum. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so mitnehme, weil du fragtest, woher kommt das dann? Ich glaube, für mich ist es immer ganz wichtig, und wir haben ja mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen zu tun, die auch unterschiedlichen Background haben, eine unterschiedliche Sprache haben, die unterschiedlich Dinge sehen und verstehen, dass ich immer wieder mich versuche reinzuversetzen in den anderen, versuche zu verbinden und da ja so ein Stückchen weit auch Brücken zu schaffen, so wie ich für mich Brücken zwischen den beiden Kulturen versucht habe zu entwickeln, ist das vielleicht etwas, was ich auch so zwischen den Menschen im weitesten Sinne in der Arbeit versuche.
Ja. Das ist ja interessant, weil es ja auch sehr stark mit dem aktuellen Claim oder Jahresmotto zusammenhängt, diese Möglichkeiten, diese vielen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben oder auch diese, ja, ist im Grunde wie so ein Flickenteppich erstmal, aus dem sich dann also Formen, Farben, wie auch immer, dann herausschälen, die dann also plastisch werden und etwas tun.
Ja.
Aber es gibt diese Grundlage ist eben die interkulturelle Jugend oder Kindheit. Daraus ist dann, aber wie ist denn aus dieser Situation in dieser Jugend und dieser Kindheit dann dieses kommunikative Erwachsene? Ist ja nicht keineswegs so, dass jeder Italiener kommunikativ ist. Oder jeder,
absolut,
jeder
klar. Ja? Wieso? Also ich glaube, es gibt schon auch noch eine zweite Komponente, die das vielleicht auch unterstützt hat, weil das Thema Musik war für mich schon ganz, ganz früh wichtig und relevant. Und ich in der Schule ging es dann schon los, dass ich Musik angefangen habe zu machen. Und dann irgendwann mal ist die Klarinette so meine tägliche Begleiterin geworden. Und das war eigentlich auch der Part, den ich mal beruflich machen wollte. Ich habe immer gedacht, ich bin in der Musik irgendwie zu Hause. Und ich glaube auch dieses Musizieren, also das zusammen Musik zu machen, sei es auf einer freien Ebene, indem man mal zusammen jammt oder auch in einem Orchester, wo jemand vorne steht und etwas eine Richtung gibt. Also das war für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Und von diesem Musik machen ist das dann mehr in das Thema Medien. Also das war dann am Anfang auch, wenn du jetzt so an mein Studium denkst, Medien, Medienkommunikation ging in die Richtung und kulturelle Studien. Und ja, so waren das, glaube ich, die verschiedenen Bausteine, die mich letztendlich zu dem immer wieder Verbinden von verschiedenen Themen letztendlich irgendwann zum Design gebracht hat. Genau, und jetzt dann in die Rolle, die ich heute einnehme bei Bayern Design.
Das ist sehr interessant. Also das, das ist ja in dieser Reihe, so das Ethik oder Recht oder wie auch immer für Designer, ist ja auch Musik für Designer erschienen vor einigen Jahren. Ich finde es ein sehr, oder der Daniel Martin Feige hat auch einiges über Musik und Design geschrieben. Er ist selbst auch ein sehr guter Pianist.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ich glaube, dass diese Frage nach der Verbindung, also von diesem im Moment im Raum entstehen lassen, die Musik, oder auf der anderen Seite eben das für einen Raum oder ein Objekt oder einen Prozess zu gestalten, der möglichst seriell reproduzierbar ist. Mhm. Also diese Spannungsbogen, den finde ich sehr spannend, also ist wirklich sehr, sehr reizvoll zu betrachten. Und das erklärt mir auch einiges an der Art und Weise, wie du bist. Also dieses Orchesterspielen, gemeinsam spielen, sich etwas zuspielen, irgendwie eine Melodie irgendwie interpretieren. Auch gerade die Klarinette ist ja auch ein sehr lebendiges Instrument.
Absolut.
Und ich hab noch eine abschließende, also bevor wir zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen, nochmal eine fachlichere Frage, nämlich dieser ganzen Thematik der Vernetzung. Also ich meine, Vernetzung ist sozusagen das Ding überhaupt, irgendwie Interkulturalität, irgendwie Transkulturalität, irgendwie Interinstitutionalität, wie auch immer. Ohne Vernetzung funktioniert überhaupt nichts momentan, weil da Innovation also einfach stattfindet.
Ja. So. Ja,
und wie ist das für euch, dieses Thema Vernetzung? Wie benutzt ihr das eben auch, um eure Ziele zu erreichen? Oder was ist überhaupt Vernetzung für euch?
Also neben diesem großen Thema Designvermittlung ist eigentlich die Vernetzung, das Zusammenbringen von Akteuren, die zweite wichtige Säule. Das eine geht nicht ohne das andere. Und für uns ist Vernetzung wirklich das Zusammenbringen von allen relevanten AkteurInnen. Also wir sagen, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur in der Design-Bubble agieren, sondern vor allem mit der Wirtschaft den Austausch suchen. Also die MCBW lebt ja wirklich auch genau von diesen beiden Komponenten, mit der Politik, mit der Wissenschaft, dass wirklich auch unterschiedliche Branchen zusammenkommen, dann auch die unterschiedlichen Disziplinen innerhalb beispielsweise der großen Designdisziplinen. Und ich glaube schon, weil du auch fragtest, wie machen wir das? Das sind natürlich auf der einen Seite die verschiedensten Veranstaltungen, wo dann im Endeffekt die AkteurInnen zusammenkommen. Oder wir gehen gezielt auch auf UnternehmerInnen zu. Und also ich denke schon auch, wie du gesagt hast, also ich glaube, nur über das Verbindende, nur über diese unterschiedlichen Perspektiven lässt sich eigentlich wirklich Neues gestalten, lässt sich Innovation gestalten. Und trotzdem auch immer wieder überraschend, dass es doch auch noch so eine große Herausforderung darstellt, ne? Weil ich glaube, und da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz auf die Kommunikation zu sprechen, weil die große Frage beim Vernetzen ist ja oftmals auch, na, wie reden die denn eigentlich alle miteinander? Also wir haben leider auch oft Veranstaltungen, wo man sieht, naja, die vermischen sich jetzt gar nicht. Da stehen dann Designschaffenden zusammen und da stehen die anderen Gruppen zusammen. Und ich glaube, es ist wirklich immer wieder wichtig, ganz stark zu fördern, dass dieser Dialog untereinander entsteht. Und dass man eben auch ja, verschiedene Formate, verschiedene Plattformen entwickelt, wo bestenfalls vielleicht auch in einem geschützten Raum die Verschiedenheiten zusammenkommen können und sich stärken können.
Ich finde dieses Bild dieser Räume sehr gut, auch dieser unterschiedlich großen Räume und der unterschiedlichen Hinwendung, die notwendig ist, um Leute auch, also sozusagen sich selbst zu öffnen. Ne? Das ist auch ein Thema. Also jemand sitzt, steht da wie so eine mittelalterliche Uniform, wie auch immer, irgendwie Rüstung und ist nicht in der Lage, aus sich rauszugehen. So. Was, und das ist ja das Schlimmste überhaupt. Ich habe jetzt Industriellen oder ich habe eine Designerin oder ich habe jemanden, der ganz wichtig ist im Grunde für diese Prozesse, für diese Innovationsprozesse und die kommen einfach nicht aus sich raus. Was, das ist jetzt ein besonderer Fall der Vernetzung. Das Öffnen von Menschen oder denen die Möglichkeit geben, sich zu öffnen. Was machst du da?
ich glaube, das ist auch immer ganz oft, wie man jemandem begegnet. Du hattest vorhin so schön erwähnt, wenn also das Zutrauen in sich, aber auch das Zutrauen in den anderen. Ja. Ich glaube, es ist ganz viel, ja, wie die Atmosphäre auch in solchen Räumen ist, das Thema Vertrauen, sich öffnen zu können. Mhm. Ich glaube dann auch diese schützenden Räume ein Stückchen weit auch, dass man da überhaupt erst, weil warum kann ich mich nicht öffnen? Mhm. Meistens ist es, weil ich vielleicht misstrauisch bin, weil ich ängstlich bin, weil ich also die verschiedensten negativen Gefühle vielleicht auch habe oder auch gar nicht verstehe, sollte ich das jetzt überhaupt machen? Und ich glaube, immer wieder zu erklären, immer wieder auf den anderen zuzugehen, immer wieder auch selber diese Offenheit mitzubringen und ja, auch dann mal zu akzeptieren, wenn es nicht klappt. Also ich glaube, ich versuche schon dann eher zu vermeiden, nicht zu drängen. Also ich glaube, es muss schon auch immer aus so einer eigenen Bereitschaft heraus funktionieren. So, ja, aber ich glaube, es ist wirklich ganz viel, wie geht man auf jemanden zu und dann kommt es eigentlich schon auch vom Gegenüber entsprechend zurück.
Das ist ja auch mein Tatbestand oder ein soziologisch zumindest beschriebener Tatbestand, dass gelingende Kommunikation eher unwahrscheinlich ist. Mhm. Also es ist wahrscheinlicher, dass eine Kommunikation nicht gelingt.
Ja.
Und von daher ist es eben für die Arbeit, also eure Vermittlungsarbeit, die sich ja auch unter anderem in deiner Biografie begründet, umso interessanter oder spannender, wie du jetzt beschreibst, wie du Kommunikation möglich machst oder selbst Menschen, die eigentlich überhaupt nicht den Mund aufkriegen, durch also so kommen lassen oder irgendwie sozusagen sich entwickeln lassen, da ein Potenzial, ihr eigenes Potenzial erschließt. Mhm. Mhm. Tja, also können wir natürlich ewig weitermachen. Machen wir aber nicht. Ich stelle jetzt meine, wir wollen ja immer so ungefähr in der Größenordnung zwischen 30 und 40 Minuten. Ich würde ganz gerne noch unsere berühmte Abschlussfrage stellen und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da auch eine interessante Antwort kommt. Nämlich, was ist gut?
Ja, was ist gut? By the way, finde ich wirklich eine ganz tolle Frage von euch. Ich finde, das macht das Ganze auch immer so schön rund. Was ist für mich gut? Habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich habe so zwei Antworten, wenn ich jetzt so an den Kontext von zum Beispiel auch dem Jahresmotto denke, oder auch über das, was wir gesprochen haben, ist, glaube ich, schon gut, dass, wenn der Wille oder der Antrieb oder der Wunsch da ist, etwas zu gestalten. Also wenn wirklich die innere Überzeugung des, so wir machen das. Für mich persönlich ist ja auch dieses, wenn gemeinsam Musik entsteht, im weitesten Sinne. Und da Musik ganz unterschiedlich interpretiert. Aber ich glaube, da geht bei jedem sofort ein Bild auf.
Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
Ja, Georg, ich danke dir. Hat total Spaß gemacht. Wegen mir könnten wir noch mal eine Stunde weitersprechen.
Gut. Gut, dann wünsche ich dir wirklich alles gut, auch für die Vorbereitung von eurer Hauptveranstaltung.
Ja, vielen Dank.
freue mich auf das nächste
persönliche Treffen dann.
Persönliche Treffen, irgendwie genau. So analoge Treffen habe ich gerade überlegt, aber persönlich ist viel schöner.
Ja, das stimmt. Georg, danke dir.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Das war Nadine Vicentini im Gespräch mit Georg. Mit ihrer Energie und Begeisterung wird sie auch dieses Jahr wieder als Frontfrau der MCBW brillieren. Das ist sicher. In der kommenden Folge unseres Podcasts treffen wir dann auf einen alten Bekannten, auf Daniel Martin Feige. Er gilt als einer der wichtigsten Designtheoretiker unserer Tage. Und es geht mal wieder um ein Buch, nämlich um sein neues Buch. Was sonst? Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDcast-Redaktion.